Questa settimana
Berlin Welt. Herzlich willkommen zu der 9. Folge des Berlin Welt Podcasts, der Podcast der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Wir informieren Erstwählerinnen und erfahrene Wähler gleichermaßen über die Wahl am 26. September. In 5 Tagen schon dürfen wahlberechtigte Berlinerinnen und Berliner wählen, den Bundestag, das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen. Wie wird so ein Superwahltag überhaupt organisiert? Wie kommen mehr Frauen in die Parlamente? Und wie beeinflusst soziale Ungleichheit Wahlen? Das sind alles Fragen, die wir uns in den vorigen Folgen schon gestellt haben. Heute, so kurz vor der Wahl, wollen wir uns nochmal anschauen, wie Menschen, die uns über Wahlkämpfe und Wahlen informieren, arbeiten. Heute geht es um die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten und wie sie den Berliner Wahlkampf begleiten. Ich bin Hanna Grünewald, auch Journalistin, Podcasterin und Wahlberlinerin. Und ich spreche heute mit einer Kollegin, die auf diesem Gebiet aber weit mehr Erfahrung und Einblick mitbringt. Heute ist Dorit Knieling zu Gast. Dorit Knieling ist RBB-Redakteurin und berichtet seit 27 Jahren aus dem Parlament. Und heute wird sie unsere Fragen beantworten. Ganz herzlich willkommen im Podcast, Frau Knieling.
Dankeschön für die Einladung.
Frau Knieling, Sie haben, wir haben es gerade gehört, 27 Jahre lang Wahlkämpfe als Journalistin begleitet. Wie ist denn der aktuelle Berliner Wahlkampf aus Ihrer Sicht bisher gelaufen? Ist das spannend? Ist das langweilig? Also gerade auch mit der Erfahrung und mit dem Blick auf die vergangenen Wahlkämpfe. Wie schätzen Sie das ein?
Also dieser Wahlkampf ist extrem spannend für uns alle. Weil, das lässt sich auch relativ schnell erklären, wir haben ja regelmäßig Umfragen auch bei uns. Und da gibt es geradezu ein Karussell, was sich da dreht. Es verschieben sich die Pole. Wir hatten zum Beispiel Anfang des Jahres eine Umfrage bei uns in der Abendschau. Da waren die Grünen noch auf Platz 1 und gefolgt von der CDU. Und dann kamen die SPD und dann halt die anderen Parteien, die noch im Parlament vertreten sind. Das hat sich mittlerweile gedreht. Mittlerweile ist die SPD auf Platz 1, die CDU immer noch auf Platz 2, aber die Grünen, die schon geglaubt haben, sie ziehen sicher ins Rote Rathaus ein mit ihrer regierenden Bürgermeisterin Bettina Jarasch, liegen jetzt auf Platz 3 und sind mittlerweile sehr, sehr nervös, wie dieser Wahlkampf ausgehen wird. Und das Schöne ist ja, weil ja alle so eng beieinander liegen, wir wissen, es wird wahrscheinlich keine Zweierkoalition geben können. Also es wird wieder eine Dreierkonstellation geben. Wir haben ja jetzt Rot-Rot-Grün. Das kann sich wiederholen, wenn es reicht. Aber es können auch andere Konstellationen ins Rote Rathaus einziehen. Also sprich zum Beispiel eine Jamaika-Koalition. Schwarz, Gelb, Grün. Es könnte eine Ampel einziehen. Rot, Gelb, Grün. Es könnte aber auch die berühmte Deutschland-Koalition einziehen. Also Schwarz, Rot, Gelb. Alles das ist möglich. Und alle wollen natürlich, wenn wir uns damit beschäftigen, immer sagen, was haltet ihr denn für das Wahrscheinlichste? Und wir können immer nur sagen, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, weil wir haben ja noch ein paar Tage Wahlkampf und es kann ja immer irgendwas passieren. Also wir haben ja auch gesehen, wie die Flut sich ausgewirkt hat auf die Umfragen und so weiter. Das kann ja alles passieren. Deswegen, ich bin so vorsichtig und finde es wahrscheinlich bis zur letzten Minute total spannend.
Da geht es Ihnen wahrscheinlich wie den meisten Hörerinnen und Hörern. Frau Knieling, gab es denn im Berliner Wahlkampf so einen expliziten Überraschungsmoment, an den Sie sich erinnern können? Gibt es irgendwas, was Ihnen aufgefallen ist?
Naja, Wahlkämpfe sind ja ziemlich durchorganisiert. Also so richtig Überraschungsmomente fällt mir jetzt nicht wirklich ein.
Und wie fair geht es zu? Wie würden Sie das bewerten?
Na, momentan geht es relativ fair zu. Wir beobachten das ja auch, wenn die Spitzenkandidaten sich treffen, zum Beispiel bei Podiumsdiskussionen. Man geht relativ fair miteinander um, aber es gibt immer so kleine Sticheleien, wenn man den anderen mal so ein bisschen korrigiert und mal was ins andere Licht rückt. Da wird schon ein bisschen ausgeteilt, aber dass man sich jetzt anpöbelt oder so unterm Tisch in die Schienbeine reinschlägt, also das passiert nicht. Das sind ja auch erwachsene Menschen, also sie gehen schon fair miteinander um, aber sie setzen natürlich auch ihre Punkte, klar. Hm. Sie wollen ja was beim Wähler erreichen.
Wir haben hier in der dritten Folge des Berlin-Welt-Podcasts über Wahlkämpfe gesprochen und auch darüber, wie Corona dieses Jahr viele Wahlkampfpraktiken verändert hat. Was haben Sie denn hier in Berlin beobachtet? Hatte Corona da noch Auswirkungen auf den Wahlkampf oder ist das eigentlich alles mehr oder weniger so geblieben wie früher?
Corona hat schon deutliche Auswirkungen. Das sehen wir daran, dass auch Vorsicht an den Ständen, also wenn die Wahlstände draußen auf der Straße sind, da kommen die Leute nicht mehr ganz so dicht dran. Hm. Das heißt, auch der direkte Kontakt ist ein bisschen weniger geworden, ist so meine Einschätzung. Dann bei diesen Podiumsdiskussionen, die geführt werden, wo dann eben alle 6 Spitzenkandidaten dabei sind, dann dürfen halt nicht mehr so viele Leute rein. Da wird natürlich müssen die Abstände eben auch eingehalten werden. Das heißt, dieser direkte Kontakt des Wählers mit den Spitzenkandidaten ist nicht mehr so ausgeprägt. Und bei Videokonferenzen kriegt man ja nicht so viel mit, ne? Also die, so emotionale Dinge, die Hände zucken irgendwo rum. Oder wenn man sich verlegen an den Haaren kratzt, das sieht man dann schon. Aber Videokonferenzen können eben nicht so Emotionen transportieren, wie das, wenn ein Saal voll ist. Und die Leute ja auch dann mitgehen und vielleicht jemanden ausbuhen oder klatschen und so. Das findet alles momentan nicht statt. Und das ist schon für den Wahlkampf deutlich einschränkend.
Hm. Haben Sie denn das Gefühl, dass diese Wahlkampfangebote, diese digitalen, dass die auch wahrgenommen werden? Oder fehlt es den Leuten schon, dass sie nicht irgendwie mehr Podiumsdiskussionen besuchen können?
Also interessierte Wähler nehmen das schon wahr. Es wird ja meistens auch ein Stream angeboten, also da schalten sich schon Leute drauf. Mhm. Also es wird schon wahrgenommen. Aber es ist natürlich für Menschen, die jetzt vielleicht eher an den Stand rantreten würden oder so, deutlich schwerer, sich wirklich umfassend zu informieren.
Mhm. Frau Knieding, welche Themen dominieren denn im Berliner Wahlkampf?
Na, Corona ganz vorne, klar. Davon ist ja mittlerweile jeder betroffen. Mhm. Aber vor allen Dingen auch die Mietenpolitik in der Stadt. Mhm. Es gibt ja unglaublich viele Menschen, die händeringend eine Wohnung suchen und sagen, es wird viel zu wenig gebaut. Das ist ein ganz großes Thema. Und dazu gibt es ja auch diesen Volksentscheid, der am 26. September auch mit abgestimmt wird. Das wird übrigens auch total spannend, ob der eine Mehrheit kriegt oder nicht und wie es dann damit weitergeht. Das Thema Bildung ist auch ein ganz großes Thema in der Stadt. Wir wissen ja, wir haben Lehrkräftemangel, wir haben Erziehermangel. Auch das treibt die Menschen um. Und ja, das Thema Pflege. Wir haben gerade einen großen Streik, Charité, Vivantes. Mhm. Die Pfleger und Pflegerinnen wollen mehr Gehalt für die schwere Arbeit, die sie machen, eben auch gerade wegen Corona. Also das sind so, glaube ich, die Hauptthemen, die die Berliner gerade umtreiben.
Sie haben jetzt gerade die Themen angesprochen, die hier in Berlin die Menschen umtreiben. Das sind natürlich auch Themen, die im Bund viele Menschen beschäftigt. Wie wirkt sich das denn aus, dass gleichzeitig der Wahlkampf für die Bundestagswahl stattfindet? Überschattet das nicht so ein bisschen auch die Themen hier in Berlin?
Naja, auf der Bundesebene sind ja andere Themen, also was der Bund selbst regeln kann, sehr wichtig, wie zum Beispiel das Thema Rente oder das Thema Steuern. Das werden natürlich die auf der Straße sind und ins Abgeordnetenhaus einziehen wollen, auch gefragt. Klar, die haben ja auch eine Bundespartei hinter sich und diese Themen werden natürlich dann auch aufgerufen. Aber vorrangig werden natürlich Berliner Themen dann mit den Spitzenkandidaten oder mit den, es gibt ja nicht nur Spitzenkandidaten, es gibt ja auch Menschen, die ganz normal ins Abgeordnetenhaus einziehen wollen, die werden natürlich auch mit diesen Themen konfrontiert.
Frau Knieling, Sie sind Journalistin und ich bin sehr gespannt auf Ihre Antwort auf meine nächste Frage. Wie verstehen Sie sich denn als Journalistin in diesem Wahlkampf?
Naja, wir haben ja die Rolle zu vermitteln, also Themen zu vermitteln und die oberste Prämisse ist, wir müssen ausgewogen berichten. Mhm. Also sprich, wir müssen sachlich die Themen vorstellen, die im Wahlkampf eine Rolle spielen und wir müssen natürlich auch alle Parteien zu Wort kommen lassen. Sprich, also wir können nicht irgendjemanden, weil er uns nicht behagt, gerade persönlich, außen vor lassen, sondern alle Parteien haben das Recht, zu Wort zu kommen. Wir haben sogar bei uns ein Monitoring eingeführt, weil die Parteien natürlich auch Wert darauf legen, dass sie angemessen zu Wort kommen. Und da wird sehr genau Buch geführt, wer wo wann auftaucht, damit wir da auch sagen können, nein, es ist ausgewogen. Und wenn ihr euch jetzt beschwert, nein, wir können es euch zeigen, dass es so nicht ist. Wir berichten auch, wir haben ganz bestimmte Formate mittlerweile entwickelt. Wir machen Porträts über die Spitzenkandidaten. Wir haben auch kleine Formate entwickelt, weil es gibt ja 34 Parteien, die ins Abgeordnetenhaus einziehen wollen. Und wenn wir jeden eine Minute geben würden, jeder Partei eine Minute geben würden, dann wäre unsere Sendung schon übervoll. Das geht also nicht, sodass wir uns ganz klare Kriterien vorgegeben haben, wie wir berichten. Zum Beispiel hatten wir die kleinen Parteien, damit die nicht hinten runterfallen, hatten wir drei zusammengepackt, die nur in Berlin antreten. Das war ein ganz klares Kriterium. Das war die Mieterpartei, das war Bildet Berlin und die Neuen Demokraten. Und aber wir verweisen immer darauf, dass wir bei rbb24, also unserem Online-Portal, dass da alle nochmal nachlesen können. Und da sind wirklich alle 34 dann aufgelistet, dass man danach schauen kann, was die Parteien anbieten. Also da kann man sich weiter informieren.
Und das ist auf rbb24 zu finden?
Ja, das ist auf rbb24. Das Monitoring. Ja.
Super, vielen Dank. Frau Knieling, kann man denn überhaupt objektiv sein? Sie sind ja ein Mensch, Sie haben ja auch eine eigene Meinung. Wie tarieren Sie das aus?
Ja, ich bin Journalistin und Wählerin, klar. Ja. Und ich habe natürlich auch, muss ich mich ja auch entscheiden für eine Partei, die ich wähle. Aber das hat in den Beiträgen nichts zu suchen. Da spielt meine Meinung überhaupt gar keine Rolle. Die hat da nichts zu suchen. Und wenn wir Meinung transportieren wollen, also eine Art Kommentar, dann muss das gekennzeichnet sein. Dann muss das dann heißen, das ist die Meinung von Dorit Knieling oder wer auch immer das dann macht. Und wir haben sogar ein ganz eigenes Format entwickelt. Das heißt Ansichtssache. Und da steht jemand und erklärt Dinge. Und dann sagt er aber auch, das ist meine Meinung. Und jetzt Ihre Bitte. Also dass man ganz klar sagt, das bin ich, der da steht und nicht jetzt der RBB.
Jetzt habe ich persönlich ja Einblick, wie Redaktionen im Wahlkampf arbeiten. Aber erklären Sie doch nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie das in Ihrer Redaktion aussieht und wie die Redaktion so kurz vor der Wahl arbeitet. Wie sieht der Alltag aus in dem Team?
Na, er sieht nicht so ganz anders aus wie sonst. Wir haben unsere Konferenzen, wo wir Themen besprechen, wo wir Beiträge festlegen, wo wir festlegen, wer was macht. Wir haben natürlich auch innerhalb der Redaktion großen Austausch. Wir haben Austausch zwischen den verschiedenen Abteilungen, also zwischen den Hörfunkern und den Onlinern. Und ja, wir reden über verschiedene Formen, die wir anbieten, was ich eben auch gerade erzählt habe. Kann man einen Kommentar dazu machen oder kann man eben vielleicht nur eine O-Ton-Collage machen oder was es auch immer da alles gibt. Ja, und das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch, aber es muss ja dann eben auch mal gedreht oder für den Hörfunk gebaut werden.
Ja, wie viele Menschen arbeiten denn in der Redaktion bei Ihnen?
Also wir sind in der Redaktion Landespolitik, also die Hörfunker und die Fernsehleute sind insgesamt 14 Menschen. Und dann kommen bei den Onlinern auch noch ein paar dazu und bei Social Media sitzen auch noch Menschen. Aber die beschäftigen sich jetzt, also Hörfunk und Fernsehen ja, mit Landespolitik. Die Onliner machen dann auch noch andere Themen.
In der Welt passiert ja ständig und auch gerade noch ganz viel anderes, über das berichtet werden muss. Wie viel Raum nimmt der Wahlkampf denn generell in der Berliner Berichterstattung ein? Und gibt es da Besonderheiten, auf die man bei der Wahlberichterstattung achten muss?
Also er nimmt großen Raum ein, klar. Wir müssen ja viel erklären. Wir müssen ja den Wahlkampf auch begleiten. Und wir haben auch natürlich auch Pflichttermine, die wir wahrnehmen müssen. Also zum Beispiel große Parteitage vor der Wahl, wo die Spitzenkandidaten aufgestellt werden, wo Parteiprogramme verabschiedet werden. Das ist natürlich für uns Pflichtprogramm. Andere Sachen, also wir können jetzt nicht jeden Wahlstand besuchen. Also das würde unsere Kräfte übersteigen. Wir versuchen natürlich auch nicht nur Termine wahrzunehmen, sondern eben auch selbst Themen zu setzen. Wir möchten eben gern sehr am Menschen erzählen, wie so auch Wahlkampf stattfindet. Und deswegen wollen wir eben mehr Menschen vorstellen, die Wahlkampf machen, als dass wir jetzt langweilige Termine besetzen. Aber wir stellen eben dann eben auch ganz viel online, damit eben wirklich eine große Vernetzung erfolgt, damit sich wirklich alle irgendwie informiert fühlen. Es guckt ja auch nicht jeder, setzt sich 19.30 Uhr hin und guckt die Abendschau, sondern sucht sich dann eben andere Kanäle, um sich zu informieren.
Auf die anderen Kanäle würde ich gerne gleich noch zu sprechen kommen. Jetzt haben Sie eben angesprochen, dass manche Termine Pflicht sind für Sie. So eine Partei oder Politikerinnen oder Politiker, die haben ja schon auch wahrscheinlich Interesse, dass sie in den Medien ganz gut dargestellt werden. Gab es da oder gibt es da Versuche, von welcher Seite auch immer Einfluss zu nehmen und wie geht man damit um?
Na, die Abendschau, kann man ja sagen, hat ja eine riesige Reichweite. Also wir haben ja im Durchschnitt 30% der Berliner gucken die Abendschau. Das ist fast jeder Dritte. Und da möchte man natürlich als Politiker gerne vorkommen und gerne auch mehr als die anderen.
Eben, ja.
Und da gibt es auch schon mal einen Anruf. Wir würden euch gerne einladen dazu und dazu. Und das ist schön verpackt und das sind schöne Bilder und so. Und dann müssen wir aber sagen, nein, das machen wir nicht, weil wir ziehen niemanden vor. Auch nicht für schöne Bilder.
Schöne Bilder wären dann zum Beispiel Einladungen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, oder Feste oder sowas oder man weiht irgendwas Schönes ein oder so. Das können wir natürlich nicht machen. Und wenn man einmal eine Tür aufmacht, die kriegt man nicht wieder zu. Und deswegen sind wir da sehr vorsichtig und gucken uns genau an, was uns da angeboten wird und da sagen wir nein.
Frau Knieling, wie wichtig ist es denn, Sie hatten das gerade schon so ein bisschen angedeutet, Sie machen eigene Themen, setzen Schwerpunkte. Wie wichtig ist es denn, auch die Zuschauerinnen, die Zuschauer mit einzubinden, Anregungen mitzunehmen aus der Bevölkerung. Wie gehen Sie damit um?
Also wir haben eine Service-Redaktion bei uns im Haus. Die nimmt natürlich Beschwerden, Anregungen entgegen. Die schauen wir uns durch, gucken, ob das was für uns ist. Dann wird auch nochmal angerufen bei demjenigen und die Geschichte nochmal erklärt. Und dann nehmen wir sowas natürlich auch auf. Aber wir haben ja selbst eigene Erfahrungen, wir sind ja, leben ja alle in dieser Stadt und deswegen kennen wir natürlich auch die Probleme. Man hat Freundeskreise, wo man Anregungen bekommt. Wir kriegen natürlich auch aus dem politischen Bereich Anregungen, ob wir mal uns ein bestimmtes Thema vorknöpfen können. Da müssen wir natürlich auch wieder drauf achten, dass wir da nicht einseitig berichten, sondern also wirklich auch richtig gut recherchieren, dass wir das dann eben auch rüberbringen können, ohne dass man uns Einseitigkeit vorwerfen kann.
Jetzt haben Sie gerade vom Zuschauerservice gesprochen. Kommt da denn viel Feedback? Wie kann ich mir das vorstellen? Also sind da viele Menschen, die Ihnen Rückmeldungen geben?
Ja, gibt sehr viele, die uns anschreiben. Und für uns ist es auch ganz wichtig, wir gehen dem wirklich allen nach. Und wir kriegen auch Post, also man schreibt uns auch noch richtig mit Briefmarke. Und wir werden auch angerufen. Und manche Briefe landen dann nicht in der Zuschauerredaktion, sondern gehen zum Teil sogar bis in die Intendanz hoch. Mhm. Aber wir geben das Versprechen ab, wir gehen allem nach und alle kriegen auch eine Antwort.
Mhm. Erinnern Sie sich vielleicht noch an irgendeine Geschichte, die Sie gemacht haben, die aufgrund von so einem Zuschauer gekommen ist?
Ja, wir hatten ja in der letzten Zeit sehr viele Probleme, dass Großinvestoren Häuser aufgekauft haben oder auch aufkaufen wollten. Und da haben wir sehr viel Post bekommen von Mietern, die betroffen sind, ob wir uns das Thema mal vorknüpfen können. Das hat natürlich jetzt nicht ganz viel mit Wahlkampf zu tun, sondern wieder was mit Mieten und Wohnungspolitik. Ja. Aber dem gehen wir dann schon nach und versuchen da auch Beiträge zu machen und das, die Not der Mieter dann wieder zu spiegeln und versuchen natürlich auch rauszukriegen, also die Politik in die Pflicht zu nehmen, zu sagen, was macht ihr denn jetzt? Und ja, begleiten das dann eben auch, ob sie jetzt gerettet werden können vor Immobilienspekulanten oder nicht.
Frau Knieling, wie ist denn der Konkurrenzdruck zwischen unterschiedlichen Medien? Also wir kennen das alle, es gibt so Tickerberichte auf dem Handy und es muss möglichst schnell gehen im Journalismus. Ja, wie groß ist der Konkurrenzdruck zwischen den Medien?
Naja, wir haben natürlich den Anspruch, überall immer die Ersten zu sein, klar.
Ja.
Das gelingt nicht immer, aber wir haben jetzt auch, unsere Prämisse ist jetzt online first. Das heißt, alles, was wir ganz schnell rauskriegen, wird online gestellt. Mhm. Weil beim Fernsehen, das muss man einfach drehen und man muss auch ein Mikrofon mitnehmen, wenn man Töne machen will. Also das geht dann nicht so schnell.
Mhm.
Aber wir wollen immer die Schnellsten sein. Aber wir haben natürlich auch den Druck der Zeitungen. Die wollen das natürlich auch. Und die Zeitungslandschaft in Berlin ist ja sehr groß. Und die haben natürlich auch hochspezialisierte Journalisten, die dann eben auch schnell mal einen Tipp kriegen von jemandem und das schnell aufschreiben, was wir nicht so schnell kriegen.
Mhm.
Aber wir kämpfen drum, auch die Ersten zu sein. Aber der Konkurrenzdruck ist natürlich groß.
Jetzt gibt es den Vorwurf, nicht nur dem RBB gegenüber, sondern vielen Medien gegenüber, dass die zu einseitig berichten. Wie erleben Sie das und was würden Sie diesem Vorwurf entgegnen?
Also ich würde sagen, wir berichten überhaupt nicht einseitig. Ich habe ja gerade versucht zu erklären, wie wir das gerade auch im Wahlkampf machen. Wir versuchen natürlich fair zu sein, alle zu Wort kommen zu lassen. Natürlich nicht, wenn jemand Unsinn erzählt oder Lügen verbreitet, dem werden wir natürlich kein Podium geben.
Mhm.
Aber ansonsten bemühen wir uns um absolute Ausgewogenheit. Das ist unser Anspruch.
Wie bereiten Sie sich denn auf Termine für Interviews vor? Muss man ja irgendwie gut vorbereitet haben. Wie recherchieren Sie im Vorfeld? Wie gut muss man denn Politikerinnen und Politiker auch kennen? Also man muss ja wahrscheinlich sehr kluge Fragen stellen, um die richtigen Antworten zu bekommen.
Naja, wir lesen natürlich viel, wenn wir uns in bestimmte Themen einarbeiten. Wir haben ja auch schon jahrelange Erfahrung teils mit bestimmten Themen. Es gibt ja auch viele Reporter oder Journalisten bei uns im Haus, die spezialisiert sind, die sich besonders gut im Gesundheitsthema auskennen, die sich im Bauthema gut auskennen. Also die haben erstmal schon ein gewisses Grundwissen. Man kann sich immer noch weiter informieren, man kann sich immer noch zusätzliches Wissen aneignen. So bereiten wir natürlich Themen vor. Es gibt natürlich auch Kollegengespräche, wenn man weiß, man geht jetzt zum Innensenator und muss mit dem ein Gespräch über Polizeieinsätze führen. Dann fragt man vielleicht den Kollegen, der sich bei der Polizei besonders gut auskennt und spricht auch mit ihm und überlegt sich, wie führt man das Interview, wo will man eigentlich hin, was will man von dem Senator wissen. Also das wird schon sehr intensiv vorbereitet. Das sollen ja auch nicht unbedingt immer Wohlfühlgespräche sein, die wir da führen. Mhm. Der Zuschauer und der Zuhörer soll ja was davon haben, er soll ja was lernen davon und Erkenntnisse gewinnen.
Mhm. Ja eben, und um diese kritische Haltung zu haben, muss man sich halt vorbereiten, um inhaltlich die richtigen Fragen stellen zu können. Mhm. Frau Knieling, Sie hatten es schon angesprochen mit dem Monitoring. Ich möchte jetzt aber nochmal auf das Informationsangebot des RBB eingehen. Sie haben da ein Wahlprogramm-Check installiert oder gebaut, bei dem gezeigt wird, wie die Positionen der einzelnen Parteien zu verschiedenen Themen sind. Wie viel Arbeit steckt in sowas?
Es steckt da sehr, sehr, sehr viel Arbeit drin. Man muss sich in die Parteiprogramme einlesen. Man muss sie nebeneinander legen und die Parteiprogramme sind nicht kurz. Man muss das durchforsten, dass man bestimmte Zitate findet. Die muss man dann den anderen Parteien gegenüberstellen. Das kann man online noch ganz gut machen, aber zum Beispiel fürs Fernsehen, man muss Bilder finden. Also da steckt wirklich viel Arbeit drin. Das ist nicht mal eben in 2 Stunden erledigt, sondern da braucht man wirklich richtig Zeit dazu.
Hm. Was meinen Sie genau, wenn Sie sagen, man muss Bilder finden? Vielleicht könnten Sie das zu den Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen erläutern, was Sie damit meinen.
Also zum Beispiel bleiben wir mal beim Thema Verkehr. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Vorstellungen. Die CDU möchte den Autoverkehr möglichst nicht behindern. Die SPD ist da mittlerweile auch, sagt, der Autoverkehr hat seine Berechtigung, die Grünen möchten viel mehr Radwege bauen. So, und dann muss man natürlich drehen gehen und Autos zeigen. Dann muss man vielleicht den Lieferverkehr auch noch mit abbilden, der ja auch ein großes Problem, ich sage nur Parken in der 2. Reihe ist, Radwege drehen und diese Vorbereitung dann machen und dann kann man den Beitrag zusammenschneiden.
Also da hört man auch auf jeden Fall raus, Fernsehen hat so viele Schichten, die irgendwie bedient werden müssen. Es muss inhaltlich passen, es muss Audio geben und dann natürlich das Video dazu, sodass am Ende ein Beitrag zusammenkommt. Frau Knieling, Sie hatten es auch schon angesprochen, online first haben Sie gesagt, dass das so ein bisschen das Motto gerade ist. Für meine Generation ist Social Media ja gang und gäbe. Stimmt denn der Eindruck, dass Social Media auch immer wichtiger für die Wahlberichterstattung wird? Und was bedeutet das eigentlich konkret für Ihre Arbeit, wenn das so ist?
Also wir haben ja eine eigene Redaktion, die sich mit Social Media beschäftigt. Und Social Media ist natürlich sehr wichtig, gerade für die junge Generation, die ja sich auch nicht mehr abends um 19.30 Uhr pünktlich auf die Couch setzt und den Fernseher anmacht, sondern die wollen ja den ganzen Tag über informiert werden. Aber da sind wir sehr hinterher, dass wir auch Nachrichten pushen, dass wir ganz schnell Beiträge einstellen. Also da ist der RBB sehr hinterher, dass wir da auch mit diesen modernen Medien sehr intensiv arbeiten.
Wie sieht denn die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Bereichen im RBB aus? Sie hatten es gerade angesprochen mit Social Media, aber dann machen Sie ganz linear Fernsehen. Wie arbeiten alle zusammen? Radio, Online, Fernsehen?
Also da gibt es zwischen Fernsehen und Hörfunk eine sehr enge Abstimmung, weil wir auch überlegen, wie spielen wir aus. Manche Sachen sind nicht unbedingt fernsehgerecht, die wir machen können. Deswegen werden die eher den Online-Medien angeboten. Aber wir stimmen uns sehr eng ab, welche Themen wir setzen, wie lang die sind, welche Ausspielwege wir wählen. Da gibt es eine sehr intensive Abstimmung.
Und wie kann ich mir das ganz praktisch vorstellen? Also ruft man sich dann gegenseitig an oder sind die Redaktionsleiterinnen und Leiter miteinander verbunden? Wie läuft das ab?
Na, es gibt verschiedene Konferenzen, wo die verschiedenen Gewerke, wie wir sagen, sich gegenseitig informieren, was sie machen. Und da gibt es dann auch die Abstimmung. Und die Social Media gucken einfach, was macht ihr? Und dann arbeiten die teilweise auch absolut selbstständig und informieren uns aber auch wieder, was läuft denn gerade so ab, worum sollten wir uns mal kümmern. Also da gibt es eine sehr enge Abstimmung.
Frau Knieling, Sie hatten das eben erwähnt mit der Exklusivität und der Schnelligkeit. Journalismus ist ja an sich mit einem sehr hohen Zeitdruck verbunden. Wie geht man damit um?
Na, erstmal nicht Kirre machen lassen, ne?
Erstmal ruhig bleiben.
Erstmal
durchatmen.
Weil es nützt ja auch nichts, zum Beispiel, wenn ein Beitrag geschnitten wird und man sieht, die Uhr läuft und läuft und läuft und der Sendungsbeginn kommt immer näher. Mhm. Nützt ja nicht, wenn man dann alle verrückt macht und dann wird es ja nur noch schlimmer. Also man muss manchmal gute Nerven haben, ruhig bleiben. Dann ist es aber auch so, wir haben ja auch ein Vier-Augen-Prinzip. Also wenn ein Beitrag fertig ist oder wenn ein Text geschrieben wird oder wenn ein Hörfunkbeitrag gemacht wird, dann wird immer noch mal gegengelesen, damit möglichst keine Fehler entstehen. Wir sind natürlich alle nur Menschen, kann ja immer mal ein Fehler sein, aber er sollte weitestgehend vermieden werden. Also wenn wir auch Fehler machen, dann sind wir natürlich bemüht aufzuklären, wie das zustande gekommen ist. Wir korrigieren das auch und wir haben auch gemerkt, dass die Zuschauer sehr honorieren, dass wir auch dazu stehen, dass wir Fehler machen, weil, wie gesagt, wir sind auch Menschen und Menschen unterlaufen nun mal Fehler. Wir machen auch sehr komplexe Themen, wo wir sagen, da nehmen wir jetzt mal den Zeitdruck raus, sondern wir erklären und wir nehmen auch Themen auseinander. Ich mache zum Beispiel den Volksentscheid. Was ist der Volksentscheid? Worum geht es da? Und dann ein Erklärstück dazu, ein zweites Stück. Wie läuft der ab? Welche Modalitäten sind da dran? Wann ist er erfolgreich? Wann ist er nicht erfolgreich? Was kommt dann hinterher, wenn er erfolgreich ist? Dann nehmen wir uns dann aber auch wirklich die Zeit und sagen, wir machen einen Beitrag und wir machen einen zweiten Beitrag und dann hat er dann auch seine Zeit.
Weil man diese komplexen Themen einfach auch langsamer erklären muss.
Ja, weil man in 3 Minuten nicht die ganze Welt erklären kann, sondern dann ist es einfacher für den Zuschauer zu folgen, was ist der Inhalt? Und was sind eigentlich die Folgen und wie läuft das alles ab? Also sozusagen die Formalitäten des Ganzen.
Jetzt ist in 5 Tagen Bundestagswahl und die Wahl zum Abgeordnetenhaus und die BV-Frauen werden auch gewählt. Frau Knieling, wie sieht denn Ihr Arbeitstag aus am 26. September? Wissen Sie das schon, wie Sie arbeiten werden?
Ja, das weiß ich. Ich werde im Abgeordnetenhaus sein. Da werden ja viele Politiker, wir wissen noch nicht, ob auch die Spitzenkandidaten dann alle da sein werden. Ich bin im Abgeordnetenhaus. Wir werden um 18 Uhr eine Prognose bekommen. Und wir wissen ja, dass die Umfrageinstitute meistens ganz nah dran liegen. Wir wissen allerdings diesmal nicht, weil es ist ja wirklich sehr eng, ob wir dann schon sagen können, wer der Sieger ist. Da geht es ja manchmal um einen Punkt. Und wir können dann natürlich auch immer noch nicht sagen, wie die Konstellationen sind. Und diesmal ist es so, dass zuerst die Bundestagswahl ausgezählt wird. Also die Zahlen kommen zuerst, dann kommen die Abgeordnetenhauszahlen, die Zahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen. Und der Volksentscheid, die kommen deutlich später. Also wir haben diesmal einen sehr aufregenden Abend. Und das endgültige Wahlergebnis kommt wahrscheinlich erst am nächsten Morgen, weil eben so viele Zahlen auflaufen. Und wenn da so Bewegung in diesen Zahlen ist, dann steigt natürlich immer die Aufregung. Also das wird ein sehr, sehr, sehr spannender Abend.
Und was wird Ihre Rolle an dem Abend sein? Was werden Sie machen?
Ich werde Interviews führen. Ich werde im Abgeordnetenhaus sein und Politiker, die mir sozusagen über den Weg laufen, wenn die Prognose durch ist, natürlich fragen, wie sie das Ergebnis bewerten. Das werde ich machen und später möglicherweise im Studio sein, um dann in den, wir senden ja sehr, 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 sehr lange, dann auch noch mit Einordnungen, was könnte jetzt passieren, welche Konstellation oder welche Koalition ist denn jetzt möglich und welche ist nicht möglich und das werde ich dann mit einschätzen.
Also bereiten Sie sich auf eine lange Nacht vor?
Die wird sehr lang, ja.
Frau Knieling, ich stelle Ihnen jetzt auch die Abschlussfrage, die in diesem Podcast immer an dieser Stelle kommt. Warum sollte man wählen gehen?
Also ich finde, das ist ja, man hat alle 4 Jahre bei der Bundestagswahl und alle 5 Jahre bei der Abgeordnetenhauswahl die Möglichkeit, Politik mit seiner Stimme oder mit meiner Stimme zu beeinflussen. Und das sollte man schon wahrnehmen, weil es hängt nicht an einer Stimme, aber es hängt an vielen Stimmen, wie dann künftig regiert wird, ob es ein eher konservatives Lager gibt oder ob es eher ein linkes Lager gibt, das dann die Geschicke bestimmt. Und ich finde, man sollte dieses Privileg, was es ja letztendlich ist, das sollte man auch wahrnehmen. Weil hinterher meckern, die machen ja immer alle sowieso nur, was sie wollen. Das ist dann geschenkt, weil wenn man sich an der Wahl nicht beteiligt, dann hat man natürlich seinen Einfluss auch nicht geltend gemacht.
Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Antwort. Danke, dass Sie heute hier im Berlin-Welt-Podcast gesprochen haben, Frau Knieling. Danke für die Einblicke. Ich erinnere an dieser Stelle nochmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer daran, dass am 26. September, also in 5 Tagen, die Wahl zum Bundestag, dem Berliner Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen stattfindet. Also, wer noch nicht per Briefwahl gewählt hat, kann am Sonntag ins Wahllokal gehen und insgesamt 6 Kreuze machen. Denn zu den Wahlen der Parlamente, Frau Knieling hat das eben schon angesprochen, kommt ja zusätzlich noch der Volksentscheid zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen, wie es heißt. Und wer da den Überblick schon jetzt verloren hat oder verzweifelt, dem wird hier geholfen. Denn wir haben in der 4. Folge des Berlin-Welt-Podcasts mit der Landeswahlleiterin Dr. Michaelis gesprochen und die erklärt ganz genau und ganz ausführlich, wie man wählt und was beim Wählen zu beachten ist. Hören Sie da auf jeden Fall unbedingt rein, wenn Sie noch verunsichert sind. Und in 2 Wochen wird die 4. Folge dieses Podcasts veröffentlicht. Dann hat Berlin gewählt. Wir werden uns mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU das Wahlergebnis genauer anschauen und wir werden darüber sprechen, ob die Wahlergebnisse wie erwartet ausgefallen sind, was uns vielleicht überrascht hat und was die Wahl für die nächsten 5 Jahre Politik in Berlin bedeutet. Bis dahin bleiben Sie neugierig. Demokratie lebt von Beteiligung.